Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, Grundlage der heutigen Predigt ist ein Abschnitt aus dem Buch Hiob. Dieses Buch kreist ja um die Frage, welchen Sinn eigentlich das Leiden hat. Und ich möchte diese Gedanken heute in einen Dialog bringen mit einem anderen Autor, einem nicht-biblischen Autor, ja sogar einem nicht-christlichen Autor. Ich habe ihn vor kurzer Zeit selbst erst kennengelernt. Claude Anshin Thomas ist Amerikaner und Buddhist. Er gehört so etwa in die Generation meines Vaters und war Soldat im Vietnamkrieg. Und seitdem setzt er sich auf beeindruckende Art und Weise mit dem Thema Leid auseinander, das ihm in sich selber und in anderen begegnet. Und ich möchte diesen Dialog auch deswegen führen, weil sich ja dieser Angriffskrieg auf europäischem Boden kürzlich erst gejährt hat. Hiob war reich und fromm, fromm wie kein zweiter. Und er wurde von Gott versucht. Gott ließ sich mit dem Satan auf eine Wette ein, dass Hiob allen Versuchungen standhalten würde und nicht vom Glauben abfallen. Und so schickte Gott Satan ein erstes Mal los und ließ zu, dass er Zugriff auf Hiobs Besitz und auf Hiobs Familie. Eine Hiobs Botschaft nach der anderen traf den frommen Mann. Sein Vieh und sein Besitz wurde ihm genommen. Fast alle Mägde und Knechte wurden erschlagen und seine 10 Kinder wurden getötet durch feindliche Überfälle und durch Naturgewalten. Trotzdem, trotz allem Leid, hielt Hiob an Gott fest und sprach die bekannten Worte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Doch dann ging die Wette mit Satan in eine zweite Runde. Wir hören aus dem 2. Kapitel des Buch Hiob. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging Satan hinaus vor dem Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort. Eliphas aus Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Und sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Hiob, du ringst um Fragen, die die Menschen seit Urzeiten beschäftigt. Wieso leiden wir? Wieso lässt Gott all das Leid zu? Wieso erlaubt Gott, der uns doch liebevoll zugewandt ist, diese immensen Schmerzen? Ist Gott vielleicht nicht allmächtig? Oder ist Gott allmächtig, aber dafür grausam? Welchen Sinn hat all dieses Leiden? Und du hast Leid in ganz verschiedenen Formen erfahren, Hiob. Eine Naturkatastrophe tötete deine Kinder. Deine Mitarbeitenden und dein Besitz wurden durch einen kriegerischen Überfall vernichtet. Und du selbst leidest unter einer schweren Krankheit. All das, so heißt es, hat Gott zwar nicht selbst getan, aber er hat es zugelassen. Und ich unterstelle dir, Hiob, dass du als frommer Mann geglaubt hast, dass Gott dir wohlgesonnen sei, ja, dass er dich liebt. Und dieser Gott mutet dir nun diese Gewalterfahrungen zu. Ich frage mich, Hiob, wie bekommst du Gewalt und Liebe aus der Hand Gottes zusammen? Geht es dir auch so wie Claude, der in seiner Kindheit schon viel Gewalt erfahren hat? Du kennst ihn nicht, Hiob, aber ich will dir von ihm erzählen. Claude erlebte Gewalt schon früh von seinen Eltern. Seine Mutter schlug ihn ohne ersichtlichen Grund. Sie sagte ihm, dass sie ihn, den 6-Jährigen, nicht so behandeln müsse, wenn er ein besserer Mensch wäre. So lernte Claude früh keinen Schmerz empfinden und niemanden zu trauen, vor allem keiner Autoritätsperson. Von seinem Vater erzählte er die Begebenheit, dass er als Kind draußen im Winter beim Spielen war. Er spielte an einem See, der von der Schneeschmelze angeschwollen war, und beim Spielen vergaß er die Zeit und kam nicht rechtzeitig nach Hause. Als er schließlich wieder zurückging, war sein Vater schon längst alarmiert ausgezogen, um ihn zu suchen. Sein Vater sah Fußspuren, die direkt auf den See zuführen, und fand ihn nicht. Er glaubte, er sei ertrunken. Zu Hause spielte Claude seelenruhig. Und als der Vater wieder dort ankam und seinen Sohn fand, verprügelte er ihn mit dem Gürtel. Und später, als Erwachsener, sagte Claude, er gehe davon aus, sein Vater habe einfach die Ohnmacht und die Angst, die er durchlitten habe, nicht ertragen. Und den blutenden Sohn versorgte der Vater selbst mit Salbe und sagte ihm immer wieder, ich habe dich nur geschlagen, weil ich dich so geliebt habe. Und Claude schreibt, das war der Anfang einer langfristigen Beziehung, der Beziehung zwischen Liebe und Gewalt. Und ich frage mich, Hiob, ob Liebe und Gewalt auch bei dir so eine Beziehung eingegangen sind. Claude berichtet, dass die Beziehung ihn schließlich dazu brachte, sich als 17-Jähriger freiwillig als Soldat zu melden. Er hatte es gelernt, seine Gefühle zu unterdrücken, trotz größter Angst und niemandem zu trauen. So wurde er ein guter Soldat in Vietnam. Er erlebte die schrecklichsten Situationen in einem wahnsinnigen Krieg. Gegner zum Beispiel, die sich als buddhistische Mönche tarnten und dann plötzlich das Feuer auf ihn eröffneten. Ein Baby, unglaublich, das ihm als lebendige Bombe vor die Füße gelegt wurde und seine Kameraden in den Tod riss. Er überlebte und er tötete viele Menschen. Er beherrschte das Soldatenhandwerk auf ausgezeichnete Weise und wurde dementsprechend auch mit Orden ausgezeichnet. Als er als Kriegsveteran wieder nach Hause kam, musste er jedoch erleben, dass der Krieg für ihn nicht zu Ende war. Er wurde als Soldat von der Gesellschaft ausgegrenzt und verachtet. Er war schwer traumatisiert und er trug das normale Leben ohne den Krieg nicht mehr. Er nahm Drogen, litt unter massiven Schlafstörungen, hatte viele wechselnde Frauenbeziehungen, zeugte ein Kind, verließ Mutter und Sohn, lebte auf der Straße. Er war ganz unten. Er hatte nichts und niemanden mehr, nur das nackte Leben. Und ich muss an dich denken, Hiob, wie du da nackt in der Asche saßt und deine Geschwüre mit einer Scherbe geschabt hast. Ganz unten alles verloren, nur noch das nackte Leben, das nicht mehr viel wert schien. Gut, deine Frau war noch bei dir, aber auch mit ihr gab es Streit. Sie riet dir, Gott zu verfluchen, aber du wolltest das nicht tun. Du hieltest an deinem Gott fest. Das unterscheidet dich wohl von Claude, denn er hatte keinen Glauben. Aber wie du ist auch er in Schweigen versunken. Claude verstummte. Er war emotional gefangen und es gab nur sehr wenige Menschen, die sich überhaupt um ihn bemühten. Menschen, die sein Schweigen aushielten und dennoch mit ihm in Kontakt traten. Eine Sozialarbeiterin etwa oder eine Bekannte aus der Selbsthilfegruppe. Von beiden bekam er unabhängig den Tipp, sich doch auf einer Retraite für Vietnam-Veteranen anzumelden. Sie sollte geleitet werden von Thich Nhat Hanh, einem Buddhisten, einem Vietnamesen, ausgerechnet. Claude rief bei den Organisatoren an, es kostete ihn viel Überwindung. Er erklärte seine Lage, einen psychisch labilen Kriegsveteranen, der zudem noch pleite war, wollte man eigentlich nicht zulassen. Aber der Referent intervenierte, niemand solle abgelehnt werden. So fuhr er doch hin, mit seinem Motorrad und einem Zelt. Er wollte fernab von dem Tagungshaus im Wald übernachten. Er benahm sich eigentlich wie im Krieg, sicherte vorher sein Gelände. Er wollte sich schützen, wo er nur konnte. Die Anwesenheit von mehreren vietnamesischen Mönchen auf der Retraite machten ihm große Angst. Würden auch sie aus ihren Kutten Gewehre ziehen und auf ihn schießen? Er bekam Panik, denn schließlich trug er keine Waffe mehr bei sich und war wehrlos. Claude wusste nicht mehr, wie man trauen konnte. Und Thich Nhat Hanh sagte auf der Retraite zu den Teilnehmenden, ihr Veteranen, ihr seid die Flamme am Ende der Kerze. Ihr brennt hell und heiß, ihr besitzt ein Verständnis für die Natur des Leidens. Und Claude sagt weiter, Thich Nhat Hanh sagte uns, die einzige Möglichkeit, Heilung zu erfahren und das Leiden zu verwandeln, bestehe darin, dem Leiden sich von Angesicht zu stellen. Er ermutigte uns, über unsere Erfahrungen zu sprechen, indem er uns versicherte, wir hätten es verdient, gehört und verstanden zu werden. Er erzählte uns, dass die Nicht-Veteranen, die Zivilisten, größere Verantwortung für den Krieg trügen als die Veteranen. dass es wegen der wechselseitigen Verbundenheit aller Dinge keine Möglichkeit gäbe, sich der Verantwortung zu entfliehen. Die Nicht-Veteranen, sagte er, müssten sich mit den Veteranen zusammensetzen und zuhören. Sie müssten ihre Erfahrungen wirklich anhören. Und sie müssten die Gefühle, egal welcher Art, zulassen, die in ihnen aufkommen. Und sie dürften dem, was sie in unserer Gegenwart erfahren, nicht ausweichen. Sie dürften diese Erfahrung nicht beherrschen wollen, sondern einzig gegenwärtig sein und uns zuhören. Und ich muss sagen, Hiob, ich denke da an dich und deine drei Freunde, die dein Leid geteilt haben, die sich deinem Schmerz ausgesetzt haben, 7 Tage und 7 Nächte lang, bevor sie danach allerdings 40 lange Kapitel deines Buches sehr beredt auf dich eingeredet haben. Und ich muss dran denken, Hiob, wie ich oft dem Schmerz ausweiche, wie schwer es mir fällt, meine Ohnmacht zu ertragen, nichts zu machen, am Leid eines anderen etwas ändern zu können. Wie unerträglich es für mich ist, zu sehen, dass auch ich Verantwortung trage für ein Leid, das ich nicht gewollt habe. Ja, dass ich sogar Verantwortung trage für diesen Krieg, den ich nicht gutheiße und den ich auch nicht gewollt habe. Dass ich meine Hände nicht in Unschuld waschen kann. Es fällt mir so schwer zu sehen, dass ich beteiligt bin. Ich habe gesagt, Hiob, was Claude von dir unterscheidet, ist, dass du an Gott festgehalten hast, im Gegensatz zu ihm. Claude ist inzwischen Buddhist geworden. Er glaubt nicht an Gott, wie du es getan hast, Hiob, aber in einem ist er dir doch ähnlich. Als Buddhist weigert er sich, die Welt in Freund und Feind einzuteilen, in Gut und Böse und sich selber natürlich auf der Seite des Guten zu verorten. Das hast du auch nicht getan, Hiob. Du hast dich immer geweigert, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben und ihn zu verfluchen, obwohl es ja wirklich so aussah, dass er die Letztverantwortung an all deinem Leid hatte. Und am Ende, ganz am Ende deines Buches, hast du sogar selbst Verantwortung in all dem gesehen. Du hast bereut und dich Gott überantwortet. Und Gott hat dir darin Recht gegeben und dich gesegnet und dir ein langes Leben geschenkt. Claude hat sich, wie gesagt, auch geweigert, die Welt in Freund und Feind einzuteilen. Er sah seine Verantwortung, er bereute sein Verhalten. Die schrecklichen Dinge, die er im Krieg getan hatte, die konnte er nie wieder gut machen. Aber er versuchte, dem Frieden zu dienen. Er war als Pilger und ist es noch, als Pilger unterwegs in der Welt und stellt sich dem Leid, seinem eigenen und dem der anderen Menschen, seiner Scham, seiner Ohnmacht, seiner Angst, all diesen schrecklichen Gefühlen, die bis auf den heutigen Tag in ihm toben. Und, wie gesagt, dem Leid der Welt, wo es ihm begegnet. Und er sagt, der Krieg ist in uns, in ihm. Und das berührt mich, Hiob. Ich ahne, da steckt so viel in mir, was ich nicht wahrhaben will. Manchmal ahne ich etwas von meinen Abgründen, meiner Wut, meiner Ohnmacht, meiner Aggression, die hinter meiner freundlichen Oberfläche sitzt. Und manchmal durchzuckt es mich. Wozu wäre ich wohl fähig, wenn ich jetzt in der Ukraine leben würde oder in Russland? Was würde ich wohl so tun, wenn ich so leiden müsste wie du, Hiob? Würde ich Gott verfluchen? Würde ich Amok laufen? Warum leiden wir? Diese große Frage hast du gestellt in deinem Buch, Hiob, und du hast keine Antwort gegeben. Deine Freunde, sie haben mit der Zeit alle lauter schlaue Antworten gesucht, theologische und philosophische und menschliche und psychologische, aber du hast keine Antwort gegeben auf die Frage, weshalb es all dieses Leiden gibt. Das mutest du uns zu. Das mutet Gott uns zu, sagst du. Und bei Claude Anshin Thomas lese ich etwas Ähnliches. Er schreibt, warum wir leiden müssen? Ich frage nicht mehr nach dem Grund. Es ist eine sinnlose Frage. Es gibt keine Antwort. Das Leiden ist in der Welt, weil es in der Welt ist. Ohne Leiden keine Freude. Ich kann nicht wissen, was Freude ist, ohne durch das Leid gegangen zu sein. Durch die spirituelle Praxis lernte ich, nicht davon zu laufen. Und unterdessen wird die Natur des Heilens, der Transformation immer klarer, schreibt er. Mich dem Leid stellen, den Feind, so gut ich kann, lieben im Innen und im Außen. Das Leben in all seinen Formen respektvoll und achtsam begegnen, das lerne ich nicht nur von dir, Hiob, und von Claude. Das lerne ich in besonderer Weise von Jesus Christus und seiner Praxis der spirituellen Transformation, der Verwandlung. Sie führt mich von Tod und Leiden zum Leben immer wieder. Amen.